und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Hi, alle wieder herzlich willkommen zum Kontextur Podcast. Wir sind wieder in unserem virtuellen Aufnahmestudio, aber diese Woche ist einfach die intensivste Podcast-Woche, die wir je hatten, Angelika. Wir haben uns gestern in Hannover gesehen, haben einen Live-Podcast aufgenommen. Gerade nehmen wir einen virtuellen Podcast auf und dann springe ich ganz schnell in den Zug nach Berlin. Dann treffen wir uns für ein in Real-Life-Podcast-Aufnahme. Also es geht total ab diese Woche. Wir haben auch schon uns viel ausgetauscht, auch über das heutige Thema. Ich würde sagen, wir suchen ja immer die Themen und auch die Gäste aus, um sozusagen lange Linien und lange Fäden, die zwischen uns auch in Gesprächen entstehen, einfach ein bisschen mehr mit Expertenmeinung oder auch einfach anderen Positionen anzureichern. Und heute wollen wir über das Thema AI oder KI sprechen. Und ich würde sagen, da gibt es viel Gesprächsbedarf. Ich sehe es ganz stark an der Universität, auch in der Lehre, dass diese ganzen Fragen auftauchen, auch wie man damit umgeht, wie man das bewertet, wie man das einschätzt. Und es auch keine richtige Handlungsgrundlage gibt. Zudem zirkulieren eine Menge Begrifflichkeiten, die unklar sind. Ganz viele Leute sagen, ja, ihr wollt über KI sprechen, wir müssen ja erstmal über diesen Begriff reden. Also was meint ihr überhaupt? Was ist das? Und da freue ich mich sehr, dass wir heute darüber ins Gespräch kommen.
Und wir sprechen heute mal wieder nicht alleine. Wir haben heute einen Gast und zwar sprechen wir heute gemeinsam mit Georg Kurachliotis. Und das Thema ist ja auch gar nicht so neu, wie manche denken. Es ist vielleicht oft nur ein Buzzword, das mal wieder durchs Dorf getrieben wird. Georg, kleiner Disclaimer. Wir haben ja gemeinsam das Heft Datatopia gemacht bei der 8+, als ich noch bei der 8+ war. Also man merkt, das ist auch schon eine Weile her. Also viele der Aspekte und Themen, die wir heute besprechen, sind auch gar nicht mehr so neu. Und ja, ich freue mich total, dass wir uns quasi in diesem Rahmen, in dem unsere erste Zusammenarbeit stattgefunden hat, nochmal wieder treffen. Du bist inzwischen an der TU Delft. Und ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr. Georg, vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen. Wer bist du und was machst du gerade?
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Solche Gespräche liebe ich ja erstmal, weil sie Momente sind, in denen man nochmal reflektieren kann, wo man eigentlich steht. Wir laufen und arbeiten und rennen die ganze Woche von einem Projekt, von einer Frage zur nächsten. Und was wir hier an der TU Delft versuchen zu entwickeln und aufzubauen, ist etwas, was ich unglaublich spannend finde. Ich bin Professor für Architekturtheorie und digitale Kultur an der TU Delft und leite eine Forschungsgruppe, die nennt sich Design, Data und Society. Und diese drei Begriffe sind eigentlich auch der Grundstein dessen, was wir machen oder was ich glaube, was wir machen sollten. Auf der einen Seite geht es ganz stark um Design, um die Frage des Entwerfens in einer Datengesellschaft. Die zweite Frage ist einfach, Was sind Daten? Wie navigieren wir innerhalb von Daten und wie prägen Daten unser Leben? Und der dritte Begriff Society ist extrem wichtig, weil diese ganze Diskussion um AI und Daten eigentlich eine Gesellschaftsfrage ist und weniger eine Technologiefrage. Und so gehen wir an dieses große, große, klebrige Feld der KI ran.
Du hast ja, eigentlich kommst du ja aus der Theorie-Ecke in Anführungszeichen. Du hast am GTA an der ETH promoviert und warst dann an der KIT und kommst du aus diesem architekturtheoretischen Background. Das, was du jetzt geschaffen hast oder gemeinsam schaffst mit den Menschen, mit denen du das The New Open aufbaust, ist ja quasi so eine Art
fluide Hybrid, also auch so eine Mischform an Themen und an Dingen, die ihr da macht, die gar nicht so üblich sind. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen. Ich sage ganz aus persönlichem Interesse, weil ich bin immer sehr interessiert. Du bist quasi, hast dich selbst so aus einer Box befreit. Wieso und was macht das?
Ja, das ist eine sehr schöne Metapher, aus der Box befreit, weil genau das, glaube ich, ist in den letzten Jahren auch hier passiert an der TU Delft. Und es hängt sehr viel auch damit zusammen, ob man sich entschließt, aus einer Box rauszugehen. Wer definiert diese Box? Zum Beispiel gibt es klassische Grenzen zwischen Theorie und Praxis, ne, die man immer wieder überwinden möchte. Es gibt Grenzen zwischen, keine Ahnung, Gesellschaft und Universitäten, die immer überwunden werden müssen. Und diese Box war etwas, was eigentlich von Anfang an aufgemacht wurde. Also es ging ganz klar um eine neue Form des Denkens und auch um eine neue Form des Herangehens an dieses Thema. Die klassische Frage, wie wendet man eine gewisse Technologie in der Architektur an, ist, glaube ich, zu einseitig, weil wir aus der Architektur heraus Technologien auch prägen und mitgestalten. Das heißt, es sind immer zwei Richtungen, die wir denken sollten. Und nicht, dass wir an Architektur wie ein passives Kaninchen auf der Wiese sitzen und dann kommt die neue Technologie und dann fragen wir die anderen Kaninchen, ja, was machen wir denn jetzt mit dieser Technologie? Sondern wir sind ja aktiv dabei, Technologien zu entwickeln. Architekten entwickeln Technologien und prägen damit auch die gebaute Umwelt und auch den Diskurs über Technologien. Also Architekten und Architektinnen sind eigentlich Teil der aktuellen Technologiekulturdebatte, ohne es vielleicht zu wissen. Und was wir hier in Delft sozusagen versuchen aufzubauen, ist diese neue Denkweise, zu der auch das Projekt The New Open gehört. Ein Projekt, was sich mit dem Begriff der Offenheit in der Datengesellschaft beschäftigt, von offenen Daten zu offenen Körpern, zu offenen Gebäuden, zu offenen Gesellschaften. Wie offen ist eigentlich offen in der heutigen Zeit? Das ist also persönlich gesprochen für mich eines der spannendsten Begriffe, mit dem wir momentan hantieren. Und naja, ein letzter Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich auch das Umfeld, in dem ich hier eingebettet bin, an der TU Delft. Das ist alles sehr horizontal, buchstäblich. Und was eher im Vordergrund steht, ist, ich nenne es mal, ein unternehmerischer Umgang mit Ideen und weniger das Beharren auf tradierten Grenzen oder, du würdest sagen, Boxen. Das ist Theorie, das ist Geschichte, das ist Urbanism. Am Ende reden wir ja alle über Architektur. Und das macht eigentlich den Diskurs, zumindest hier an der TU Delft, unglaublich spannend und auch sehr lebendig.
Würdest du das, wenn du das reflektierst, im Gegensatz zu deiner Zeit im KIT, also siehst du, dass diese Offenheit in Deutschland auch aufkommt oder entsteht oder eben auch nicht?
Naja, also ich glaube, das hängt mit Schulen zusammen und mit vielleicht auch Denkschulen. Und die Diskurse am KIT oder auch vielleicht in Deutschland, um so ein bisschen Stereotypen auch auf den Tisch zu legen, sind natürlich geprägt von vordefinierten Gefäßen. Und ich glaube, was wir gerade, wenn es um das Thema Daten geht oder KI, was wir eher brauchen, ist tatsächlich eine Art Experimentalkultur, um mit diesen Themen anders heranzugehen. Und weil das Schlüsselwort ist natürlich Kollaboration. Und wir müssen also voneinander lernen, wir müssen gemeinsam Fragen entwickeln, wir müssen auch ungewohnte Fragestellungen entwickeln und auch neue Methoden entwickeln. Und das ist alles etwas, was hier in Delft ja eigentlich in jeder Wand drinsteckt. Das Neue, das Ungewohnte, ja, und am KIT. Na gut, Schulen sind Schulen, Institutionen sind Institutionen, die haben ihre Geschichten und ihre Tradition. Und vielleicht was mir so aufgefallen ist, ich bin jetzt drei, vier Jahre hier in Delft, dass viel mehr möglich ist, wenn man sozusagen eine Open-Door-Policy hat, also wenn man bereit ist, gewisse Komfortzonen zu verlassen, ne, sei es jetzt Theorie oder Geschichte oder entwerfen, Und wenn man sich auf das Abenteuer des anderen auch einlässt und gemeinsam kann man eben dann tatsächlich unternehmerisch mit Ideen und mit intellektuellen Projekten umgehen. Und das ist das ist auch irgendwie auch viel zeitgemäßer, finde ich.
Ich frage das halt vor allem auch daher, weil ich ja selber auch, bevor ich ganz 90 Grad in die Bauco abgebogen bin, ja eher im Bereich der Architekturtheorie unterwegs war, auch in Weimar. Und daher kenne ich dich auch, weil du beim 13. Internationalen Bauhauskolloquium zu Gast warst bei Dust und Data. Da hatten wir das Thema auch. Und wir das aber in Weimar, ich war ja auch Mitarbeiterin bei Ines Weizmann, sehr stark gemerkt haben, dass es nicht bei allen so gut ankommt, wenn man dieses deskriptive Architekturtheorie-Verständnis von man beschreibt einfach, was produziert wird an architektonischer Praxis in ein exploratives Verständnis versucht umzudeuten, dass das ein sehr spannender Prozess ist, dass das aber auf jeden Fall natürlich auch eine Gegenwehr erzeugt. Ja, es ist ja erstmal schön, dass in der TU Delft diese Möglichkeiten bestehen.
Also auf der einen Seite dürfen wir natürlich gewissen, also uns nicht sozusagen ungerecht behandeln. Ne? Jede Schule hat Vor- und Nachteile. Aber vielleicht ganz allgemein hängt es auch damit zusammen, wie wir den Begriff der Zukunft definieren und wie wir die Zukunft auch anpacken. Und traditionell ist es so, wenn du in der Geschichte oder in der Theorie von Architektur arbeitest, dann bewegst du dich in einem Feld, was mit der Zukunft erstmal nichts zu tun haben möchte. Das Einzige, was wir immer häufig hören, ist ja, um die Zukunft zu erfinden, musst du die Vergangenheit wissen. Gut, alles klar, damit ist uns nicht geholfen. Und das Spannende ist eigentlich zu sagen, kann man als Historiker sich eigentlich mit der Zukunft beschäftigen, ohne immer darauf zu verweisen, dass alles schon mal da gewesen ist und dass es immer nur um Veränderung geht. Und ich glaube, so jemand wie Rainer Benham zum Beispiel, der hat das doch eigentlich vorgemacht und eigentlich brauchen wir mehr Rainer Benhams für die KI-Diskussion.
Du kommst ja eigentlich, du hast vorher gesagt, was ihr jetzt an der TU Delft macht, ist etwas so ganz Neues, kollaboratives Entwickeln. Ne? Und du kommst ja eigentlich aus einer Betrachtung von einer Geschichte, die auch zu Momenten geführt hat, die ganz etwas Neues gebracht haben. Ne? Also Negroponte, MIT, Architecture Machine Group. Was würdest du sagen, also für alle, die jetzt davon noch nie etwas gehört haben, denen empfehle ich deine Bücher oder die Plus Datatopia-Ausgabe, denkst du, wir sind wieder an so einem Moment, wo sich gerade so etwas formiert, wo sich so ein eklatanter Leap in der Architektur tut? Oder quasi angrenzende Frage, wie blickst du gerade auf diese Momente der Vergangenheit und was machen die mit dem Heute und den Dingen, die du tust?
Tatsächlich vielleicht drei Antworten oder drei Perspektiven auf deine Frage. Das, was du angesprochen hast, ist natürlich ein Projekt gewesen, was sich in dem Buch Geregelte Verhältnisse oder was mich in dieser Zeit beschäftigt hat an der ETH. Das Buch heißt Geregelte Verhältnisse. Und es ging eigentlich um die ganz, ganz frühen Anfänge, man würde sagen, des Computers oder der Digitalisierung in der Architektur. Also wie kam eigentlich das Digitale in die Architektur und warum? Der Witz ist, dass das Digitale zunächst erstmal keine Probleme gelöst hat. Es war keine wirkliche Antwort auf irgendeine dringende Frage. Es tauchte auf und ist vor allen Dingen von Architekten in dem Fall, aber auch Architektinnen am MIT mitgeprägt worden. Das heißt, die Architektur war damals eine Art Datenavantgarde, die aus den Hochschulen heraus sich mit einer neuen Form der Netzwerkgesellschaft beschäftigt hat, Szenarien entwickelt hat, Fragestellungen entwickelt hat. Und diese Avantgarde-Funktion ist natürlich über die letzten 60 Jahre etwas in den Hintergrund gerückt, einfach weil es zu einem alles beherrschenden Massenmedium geworden ist und wir in einer Gesellschaft leben, die eben hochgradig vernetzt ist und hochgradig auf Daten basiert. Und tatsächlich, glaube ich, sind wir wieder, könnte man da vielleicht sagen, an einem Punkt, in der wir eine ganz ähnliche Situation haben und in der ich auch die Hochschulen wieder in einer Position sehe, eine Art neue Denkavantgarde für die Gesellschaft zu werden. So wie, sagen wir mal, in den 60er Jahren, wo es aus dem experimentellen Denken heraus neue Gesellschaftsformen diskutiert wurden. Und diese ganze KI-Debatte ist für mich hauptsächlich genau das. Es ist eine unglaubliche spannende Möglichkeit, durch neue Denkansätze und neue Projekte die Hochschulen eigentlich wieder in eine Position zu rücken, in der sie jetzt weniger damit beschäftigt sind, eine neue App zu entwickeln oder eine angewandte Forschung zu machen, sondern eher eigentlich die Zukunft neu zu erfinden. Und dass das natürlich nicht ganz einfach ist in einer Zeit, in der alles schon digital ist, man nicht einfach nur sagen kann, naja, lasst uns doch vernetzen. Diese knifflige Situation ist aus meiner Sicht die Situation, in der wir gerade stecken. Und ich bin da extrem optimistisch, weil mich die Vorstellung fasziniert, dass wir sozusagen an diesem Punkt sind und dass wir hier ja irgendwie auch, weiß ich nicht, die Chance haben, neu über die Zukunft nachzudenken.
Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal auch benutzt, KI, AI. Wie würdest du denn ganz persönlich die KI definieren? Wie würdest du das beschreiben? Und ist das, was wir gerade benutzen oder zur Verfügung haben, ist das schon KI? Wo geht's hin? Oder wie blickst du einfach persönlich auch auf, es ist ja ein Buzzword und was triggert dieses Buzzword bei dir?
Ah ja, eigentlich, es gibt unzählige Definitionen. Ne? Es ist, wen immer du auch fragst, der kommt mit einer anderen Definition. Momentan macht es vielleicht eher Spaß, den Nerds zuzuhören. Ich habe also ein Fable für Nerds, auch in der Architektur. Und wenn du den Nerds zuhörst und mit ihm im Gespräch kommst, dann ist das alles gar nicht so schlimm und auch alles gar nicht so besonders. Wenn du dich mit den Soziologen beschäftigst, die malen die Wand erstmal schwarz an und sagen, das Buch heißt dann irgendwie auch KI-Diktatur oder wir sind unmündig und den Buchmarkt kennen wir. Und wir in der Architektur, wir haben eigentlich eine Art Vermittlerposition, finde ich. Ne? Wir haben eine Art, Brückenfunktion. Wir sind wie so ein Medium. Wir können also zwischen den Disziplinen vermitteln. Wir können aber auch durch unsere Ausbildung als Generalisten und Generalisten uns unglaublich gut mit anderen interdisziplinären Fragestellungen beschäftigen und Technologien tatsächlich sozialisieren oder vergesellschaftlichen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Moment, an dem wir wirklich gemeinsam arbeiten sollten. Wie können wir die AI-Debatten vergesellschaftlichen auf eine Art und Weise und auf der anderen Seite auch zugänglich machen? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass am Ende kommt vielleicht ein Gebäude raus. Ein Gebäude hat was ganz Alltägliches. Ja, das ist wie eine alltägliche Hülle, wo es viel mehr um Raum geht oder um Materialität als um, sagen wir mal, Werkzeuge und Tools. Das heißt, die Umwelt hat etwas wahnsinnig, oder Gebäude sind wahnsinnig wichtig, weil sie langsame Medien sind. Und diese ganze AI-Debatte ist ja wahnsinnig schnell und man kommt gar nicht mehr hinterher vor lauter Updates und vor lauter Neuigkeiten. Und die Gebäude funktionieren in dieser Hinsicht wie Gesellschaftsfilter und sie verlangsamen Technologiedebatten auf eine sehr angenehme Art und Weise. Das ist natürlich auch das demokratische Potenzial von Gebäuden oder von gebauter Umwelt an sich, dass sie in einer anderen Zeitdimension entstehen. Und wenn man das alles zusammendenkt, ist das Spannendste für mich eigentlich, um auf seine Frage zurückzukommen, dass das, was ich Conversational Technologies nennen würde. Also die Vorstellung, dass wir uns eigentlich mit Technologien beschäftigen, mit denen man sich, platt gesagt, auf allen möglichen Kanälen unterhalten kann. Also dass die Maschinen wirklich zu Gesprächspartnern werden. Auch eine gewisse, sagen wir mal, Eigenständigkeit insofern entwickeln, dass sie tatsächlich eine Konversation mit dir führen können, die natürlich anders ist als zum Beispiel unsere Konversation jetzt, die aber für uns Menschen scheinbar ausreicht, um das Gefühl zu haben, Mensch, ich kann hier mit jemandem reden. Ne? Das ist, da wird mir geholfen. Und dieses spannende Moment, dieses Conversational Technology Denken ist für mich eigentlich der Kern jeglicher AI-Debatten.
Wenn man sich jetzt aber anschaut, wo eigentlich gerade die Debatte ist, also im Sinne von wie Architekten und Architektinnen über KI nachdenken, dann würde ich sagen, und da bin ich gespannt, ob du das auch so empfindest tatsächlich, dann ist der Diskurs viel eher, okay, wir verstehen, das ist jetzt alles ein Tool, ne? Also es ist quasi der Nachfolger von CAT. Man hat schon so die Übersetzung gemacht, was kann das jetzt tun, dieses Ding für mich, anstatt dass man einen eigenen Zugang entwickelt, was es eigentlich sein kann. Ne? Also man geht quasi sofort in die, wie wird meine Arbeit effizienter, was ist es für ein Werkzeug? Also wie siehst du auf das, was du beschreibst, versus wie das eigentlich wahrgenommen wird quasi im Gross der Leute, die im Entwurf arbeiten oder in Büros sitzen. Auch wenn tatsächlich dann auch wiederum die Wahrnehmung sehr weit weg ist von dem, was praktisch passiert im Büro.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass häufig die Debatten über AI zu sehr dem Optimierungs- oder Effizienznarrativ folgen. Und das ist ein ganz beliebtes Narrativ und das ist vielleicht auch eines der stärksten, was wir immer wieder verwenden, also Wirtschaftlichkeit als Grund, um gewisse Werkzeuge zu benutzen. Ich kann damit schneller zeichnen, ich kann schneller verschicken, ich kann schneller optimieren. Und das sind natürlich Interessen, die aus der Praxis oder aus der Industrie kommen. Und was uns aber eher interessiert momentan, und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das leisten müssen, ist eine Art Grundlagenforschung für die AI-Debatte oder für die Datengesellschaft. Und da kann es nicht sofort um Tools gehen, weil da kommen meistens langweilige Fragen raus, weil keiner am Ende wirklich weiß, ja, wozu brauchen wir das denn jetzt? Vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren haben alle über den BIM-Manager geschimpft, den die Büros sich anschaffen mussten. Und dann hört man halt, ja, müssen wir uns jetzt einen KI-Manager holen? Oder was müssen wir denn noch alles machen in der Praxis? Haben wir doch gerade das alles gemacht? Jetzt müssen wir schon das nächste Update machen. Und ich glaube, das ist eine extrem verkürzte Sichtweise, weil, wenn man ehrlich ist, sind wir doch in der Architektur Kulturtiere. Wir sind doch an der Gesellschaft interessiert. Wir sind doch in erster Linie nicht so sehr an Werkzeugen interessiert. Und ich glaube, wir müssen diese ganze Debatte eben auf eine Gesellschaftsebene hieven, damit sie für die Architekten und Architektinnen auch wieder interessant sind und vor allem interessant wird und vor allen Dingen auch inspirierend wird. Weil Tools können absolut auch langweilig sein. Nur weil sie effizient sind, sind sie jetzt nicht besonders inspirierend. Und diese Grundlagenforschung ist das, was wir sozusagen versuchen in der TU Delft aufzuziehen. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss auch gegen den Strom schwimmen, man muss auch Fragestellungen entwickeln, vor denen man überhaupt keine Antwort hat, natürlich, ist ja ganz klar. Und gleichzeitig muss man natürlich mit der Praxis zusammenarbeiten. Also zum Beispiel eins unserer Devisen ist, dass wir wirklich mit Real-World-Data arbeiten wollen. Also wir wollen eigentlich Datensätze aus dem Büro haben und mit denen irgendwie experimentieren. Also dieser Schritt ist, glaube ich, extrem wichtig.
Also ich kann das Ansinnen natürlich total verstehen. Ich finde es nur wahnsinnig interessant, dass gerade auch, wir haben das ja miterlebt, alle mit unseren Handys, ne? Das sind so Dinger, die auf einmal, obwohl sie so klein sind, dadurch, dass sie so alltäglich geworden sind und quasi so übergegangen sind in eine Art osmotische Beziehung, die man mit diesen Geräten ja hat, dadurch total viel geändert haben. Und man sieht das, finde ich, auf anderen Ebenen, beispielsweise auch bei Tools, in Anführungszeichen, wie ChatGPT, die auf einmal so ein, dadurch, dass sie so kleine Dinge verschieben, so normal werden, dass auf einmal das eigentlich die krasse Innovation ist, dass sie so eingehen in das, was wir tun. Also obwohl ich bin total deiner Meinung, dass wir eigentlich diese Debatte ganz anders führen müssen. Und ich glaube, dennoch ist es immer auch wert zu sehen, was sind eigentlich so kleine Tools und Verschiebungen, die sich so im Arbeitsalltag tun, weil das oft so einen krassen Hebel entwickelt, den man gar nicht wahrnimmt, weil er so natürlich kommt.
Ja, ja, das ist natürlich, das ist natürlich total richtig. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass wenn man jetzt unsere Workflows wie eine Perlenkette sich vorstellt, dann wird vielleicht in Zukunft jede dritte Perle aus AI bestehen. Also das sind sozusagen Mikro-Tools, die aber einen wahnsinnigen Effekt haben, weil sie eingebettet sind in etablierte Kanäle, Dimensionen oder auch Routinen. Und das Spannende an der ganzen AI-Diskussion auf der einen Seite ist vielleicht diese Art, dieses Mikro-Tooling, das stimmt. Das kann eine wahnsinnige Kraft entwickeln. Auf der anderen Seite ist eigentlich diese AI-Debatte, und das ist vielleicht auch ein bisschen zu humanistisch gedacht, eine wahnsinnige oder eine spannende Diskussion, die eher mit der Wissensgeschichte zusammenhängt, als jetzt mit einer Werkzeugtheorie. Also eigentlich ist AI doch eine neue Form des Wissens. Also wir sagen hier ein Data Ways of Knowing. Wissen zu generieren, Wissen zu teilen, aber auch synthetisches Wissen neu herzustellen und darüber zu diskutieren. Und es ist nicht nur ein reines Tool. Und vielleicht ist beides zusammen auch das, ja, das Besondere, was uns momentan beschäftigt, ne? Und wir auch nicht wirklich, vielleicht manchmal nicht wissen, ja, wie man damit umgehen soll, ne? Aber das ist eben ein extrem spannender Moment.
Aber das finde ich interessant, weil es ist ja, also ich würde das jetzt so beschreiben, wir sind ja gerade auch wieder an einem Turning Point. Bis jetzt war es immer so, dass der Prophet noch zum Berg kommen musste. Also ich muss ChatGPT öffnen und die Seite öffnen und muss da was machen. Jetzt kommt aber bald der Berg zum Propheten. Das heißt, wir haben jetzt, es werden jetzt Smart Devices mit KI-Integration kommen. Wir haben auch bei Nemetschek, also die ja Graphisoft und Archicad sozusagen herausgeben, die sind jetzt auf dem Weg zum AI-Assisted Design. Also die integrieren jetzt die ganzen Tools in die Oberflächen. Bei Adobe ist das auch schon passiert. Und mit Tag 1, wo Adobe das gemacht hat, sitzen wir dann ja in der Uni und betreuen Studierende, die das dann sofort anbringen. Und das heißt, es ist schon da. Also man wird sofort konfrontiert, finde das aber nochmal interessant, was du eben gesagt hast, weil ich glaube, gerade in Deutschland ist das eine unbeantwortete gesamtgesellschaftliche Frage. Fangen wir eigentlich auch an, auf staatlicher Ebene an, dieses als conversational data auch zu nutzen, weil das ist ja gerade, wird es ja so gesehen, dass man das eigentlich verhindern muss oder dass man das nicht will. Also wir haben ja in Deutschland diesen sehr starken Datenschutz, der auch seine Berechtigung hat, der aber auch oft jetzt ins Feld geführt wird. Also immer, wenn man eine Anfrage stellt, ist, nee, können wir nicht, Datenschutz. Und man sieht, dass überall Daten gesammelt werden. Wir geben auch unsere Daten über unsere Handys natürlich preis, aber wir sehen, dass unser Staat nicht effizienter arbeiten kann, solange er die Daten nicht gemeinschaftlich nutzen kann und aus den verschiedenen staatlichen Ebenen, auch Kommunal, Länder, Bundes, miteinander anfängt zu teilen und zusammenwirken lässt. Und ich würde sagen, das ist wirklich, also ich würde es jetzt nicht Schicksalsfrage nennen, aber es ist eine extrem ja, diese Frage, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Und das kommt mir immer so ein bisschen zu kurz neben diesen Schlagzeilen. Oh, ein Arbeitnehmer arbeitet jetzt nur 20 Stunden noch effektiv, obwohl er für 40 Stunden bezahlt wird. Also.
Naja, also vielleicht zwei Dinge. Ich war neulich auf einem Vortrag von einem Professor der nicht Ökonomie, sondern der Rechtswissenschaften. Und da tut sich ja auch wahnsinnig viel durch AI. Also es gibt ganze AI-Cluster innerhalb der Anwaltsforschung sozusagen, von Gerichtsverfahren über den Umgang mit Dokumenten, über die automatisierte Zusammenfassungen von Gutachten, über das Schreiben von Gutachten, weil natürlich diese ganze Juristerei auf Text basiert, also das Lieblingsmedium von ChatGPT. Und das boomt absolut. Und ich glaube, wenn sie politisch etwas tut, dann wird es aus dem Inneren heraus, aus der Bürokratie, aus der Rechtswissenschaften sozusagen, neue Akzente setzen. Und dann wird die Politik folgen und gewisse Rahmenbedingungen schaffen oder auch nicht schaffen. Aber das fand ich wahnsinnig spannend und ich war erstaunt, dass AI schon relativ fortgeschritten ist, also ein wirklich etabliertes Thema unter den Anwälten und auch in den Gerichtssälen. Ja, das also zum Beispiel hier in Holland, da gibt es wahnsinnig interessante Forschung, wie man das anwenden kann. Ein zweiter Punkt, das Thema Datenschutz, das haben wir uns natürlich auch überlegt hier. Und wenn wir über Offenheit reden wollen, zum Beispiel mit The New Open oder Offenheit erforschen wollen in der Datengesellschaft, dann sind wir eigentlich in einem Dilemma, weil auf der einen Seite müssen wir kollaborieren, weil wir den Planeten nicht alleine retten können. Und auf der anderen Seite, wenn wir kollaborieren wollen, kommen wir an diese komische, klebrige Grenze, wo wir sagen, ja, aber was teilen wir denn jetzt? Ja, also, und da haben wir ein neues Forschungsprojekt jetzt gerade auf dem Tisch, was im September auch starten wird. Und das nennen wir Data Refinery. Also die Verfeinerung von Daten, das sozusagen Reinigen von Daten, um sie dann zu teilen und zu verwenden. Das kann man sich so vorstellen, dass wir sagen, die Welt ist eigentlich schon voller Daten, wir brauchen nicht noch mehr Daten, wir brauchen aber bessere Daten. Also wir brauchen Qualitätsdaten und wir brauchen unbiased Data. Und ja, wie kann man das herstellen? Das war unsere Frage. Und ähnlich wie Öl sozusagen verfeinert wird, um dann zur Ressource zu werden, fangen wir jetzt auch an zu erforschen, wie wir das mit Architekturdaten machen können. Deshalb Refinery, Data Refinery für die Architektur. Das heißt, das Ganze ist eigentlich eine Art, kann man vielleicht sagen, ist ein Leichtbauinstitut für die Datengesellschaft.
Viele Metaphern. Ich will auch noch eine bringen. Ich weiß nicht, ob du darauf referenziert hast, aber ich habe mich gerade erinnert an eine Headline von der Zeit, die irgendwie so war, die Daten sind das Erdöl unserer Zeit. Das gab es auch mal ganz groß, wo dann drüber gestritten wurde, was hilft die Masse der Daten, wenn quasi wir dann immer noch die Nadel im Heuhaufen suchen, so auf diese Art und Weise. Und ich glaube, die Beschreibung, die du da gerade gegeben hast, gibt's auf einer anderen Ebene auch in der Architektur. Und zwar, wenn es um die Frage geht, was ist überhaupt das Wissen, das man eben aus Daten ziehen kann und oder was ist, du hast vorher das so schön genannt, das Data Ways of Knowing. Also was ist eigentlich das Wissen, das wir da rausziehen können? Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass es so eine Abwehr eben ganz per se einfach mal gibt, so, dass man sich dagegen wehrt, aber dass man eigentlich gar nicht weiß oder vielleicht auch gar nicht wissen will, wie kann man solche Tools und Daten und Wissen, auch gesammeltes Wissen, einbauen in Architektur und Architekturproduktionsprozesse, weil, und das ist jetzt nur meine These, die Architekten dann doch gerne so dieses, es gibt nur das eine einmalige Ding, das sie produzieren haben, ne? So dieses Handgemachte und so ein bisschen Angst davor haben, dass quasi der Grundriss schon gelöst ist, bevor man überhaupt mit dem Entwurf anfängt. Also wie blickst du auf das Thema Wissensmanagement, glaube ich, ist der passendste Begriff in der Architektur?
Ja, super Frage. Wir sind ja tatsächlich, wir sind wahnsinnig sensibel Tierchen. Ne? Wir haben, wir sind so kleine Kanarienvögel in einem Käfig als Architekten und Architektinnen, stößt jemand gegen den Käfig und dann fangen wir sofort an zu flattern und sagen, Hilfe, Hilfe, was passiert jetzt hier? Werden wir ersetzt zum Beispiel, ja? Oder was sollen wir machen? Und warum sind wir so sensibel? Und das kommt auch wieder auf deine Frage zurück, weil wir natürlich als Generalisten und Generalisten ausgebildet sind. Und wenn du eine solche Ausbildung oder ein Mindset als Generalist und Generalistin hast, dann musst du natürlich eine gewisse Sensibilität der Welt gegenüber haben, um einfach Teil der Welt zu sein. Ne? Das ist eigentlich unsere Art und Weise, Teil der Welt zu sein, auch die Welt zu gestalten. Und Naja, aus dieser Sensibilität heraus entsteht natürlich häufig entweder Neugier oder aber diese Abwehrreaktion, von der du gesprochen hast. Und das Wissen ist eigentlich etwas, naja, man kann sich es vielleicht so vorstellen. Sagen wir mal, das hilft mir immer so ein bisschen auch als eine Art Kompass in der ganzen Diskussion. Sagen wir mal, wir haben Daten, wir haben Informationen und wir haben Wissen. Und die Frage ist, was ist der Unterschied? Und vielleicht ganz, ganz platt gesagt, Daten, das ist etwas, was es überall gibt, was ständig generiert wird. Das ist wie ein Rohmaterial. Das ist jetzt nicht besonders geschliffen. Und Daten, die wir produzieren und die wir auch sammeln, die sind generell extrem verunreinigt. Zum Beispiel mit Private Data. Die sind eigentlich erstmal, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, nicht wirklich nutzbar. Der nächste Schritt ist natürlich dann, dass dann mit Methoden entwickelt werden, um daraus Informationen zu ziehen, indem du zum Beispiel die Daten interpretierst. Das kannst du auch automatisch herstellen. Ist eigentlich in den 50ern und 60ern alles schon gelöst worden. Und du kannst vor allen Dingen Informationen, die auf Daten basiert, auch kapitalisieren. Das ist ja sozusagen das, was wir die letzten 20 Jahre in der Netzwerkgesellschaft erlebt haben, ist die Kapitalisierung von Informationen. Also Information ist eigentlich technisch manageable. Und der Wissensbegriff ist für mich eben sozusagen die höchste Kategorie. Das ist das, was wir jetzt hier gerade zu dritt machen oder was an den Universitäten passiert, was man auch Diskurs nennen könnte und was eigentlich nie abgeschlossen ist. Also die Produktion von Wissen ist nie abgeschlossen, ist ein ständiger Prozess, zu dem wir uns brauchen. Und deshalb ist dann die Diskussion und die Diskurskultur für die Architektur auch so wahnsinnig wichtig, weil wir erst darüber tatsächlich Wissen, wertvolles Wissen generieren können. Während wir also Informationen technisch lösbar, verhandelbar, kapitalisierbar vorliegen haben, die Welt schon aus Daten besteht, ist das Wissensfeld eigentlich für mich das Feld, was am spannendsten ist für die Architektur, wenn wir uns auch als eine intellektuelle Disziplin verstehen wollen.
Was ich interessant fand, wir waren ja in Hannover, da haben wir auch schon mal kurz über das KI-Thema diskutiert und da sagte uns der Dekan, dass jetzt eigentlich die anderen Fachbereiche anfangen, auf die Architekturlehre zu schauen, weil sie natürlich jetzt Probleme bekommen mit ihren Prüfungsformaten, ihren qualifizierbaren Leistungen und jetzt danach suchen, wie könnte man es machen und eigentlich wie wir es machen über Projektabgaben, über gemeinsames Produzieren, das plötzlich interessant wird und das so ein Case wird, was wir, glaube ich, vor kurzem noch nicht so war. Da waren die relativ sicher über, wie die anderen Fachbereiche das lösen. Wie ist das in Delft? Also wie ist der Diskurs innerhalb der Universität, wie man mit der Disruption in der Lehre und der Forschung umgehen kann?
Also gebe ich dir total recht. Das kann ich hier auch beobachten, dass eigentlich plötzlich die Studiokultur zu einem Prototypen für andere Wissenschaften wird. Weil Studiokulturen sich ja auch dadurch auszeichnen, dass sie eigentlich nie abgeschlossen sind. Also es könnte theoretisch endlos weitergehen und auch eine Endabgabe ist auch nur eine Endabgabe, weil es irgendwie einen Termin gibt. Aber jede könnte auch noch ein bisschen weiter designen. Und dass diese Vorstellung, dass sozusagen um auf deine Prüfungsfrage zurückzukommen, dass man jetzt weniger das Ergebnis bewertet, sondern vielmehr den Prozess, also die Entstehung von Wissen, ist natürlich ein total spannendes und auch vielleicht wertvolles Mittel, um im Zeitalter von AI überhaupt etwas zu bewerten. Ja? Weil man weiß ja gar nicht, also wir haben zum Beispiel jetzt auch aufgehört, Motivationsschreiben anzufordern von Bewerberinnen, weil die eh alle generiert sind. Die einigen besser, die anderen schlechter. Und wir fangen jetzt wahrscheinlich auch an wieder mit Videobewerbungen. Ja? Also das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich ein seltsamer Flashback, wo man eigentlich immer wieder sicherstellen möchte, dass der Kopf, den man auf dem Bildschirm sieht, tatsächlich echt ist. Ob uns das gelingt, in 2 Jahren weiß ich nicht. Aber das momentan dreht sich tatsächlich die Debatte um diese Fragestellung.
Also ich finde schon lustig, dass es so auf einmal so eine Vermenschlichung hat, ne? Es braucht quasi wieder diesen Beweis der Einzigartigkeit in Anführungszeichen, dass man abgrenzen kann. Weil die Muster, die es gibt, so einfach zu erfüllen sind.
Trainiert schon mal eure Handschrift wieder?
Ja, Handschrift. Das ist vielleicht auch ein Ausdruck der Hilflosigkeit, ne? Dass man jetzt anfängt, sozusagen sich downzugraden, was die Medien angeht, um sicherzustellen, dass man das irgendwie wieder bewerten kann. Ich erinnere mich, ich war im Januar oder im Februar eingeladen zu einem Workshop auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo es um AI in Education ging. Und die Präsidentin aus Oxford, die eine der Panelisten war, hat also gesagt, ja, wir machen das alles handschriftlich momentan in Oxford, weil wir das sonst nicht anders bewerten können. Ich vermute mal, das wird ein temporärer Zustand sein, aber Stichwort Handschrift, das ist, also die Höhle ist am Ende dann doch das Sicherste.
Also ich finde, es ist halt, ich rede ja hier in dem Podcast immer über die Grundlagenlehre, weil mich das natürlich beschäftigt, weil wir in Braunschweig erstes Jahr Bauk machen. Und das ist natürlich ja schon eine Frage. Also wir lassen ja da unsere Studierenden auch mit der Hand zeichnen, Modelle bauen. Warum? Weil wir auch merken, wenn wir sie CAD einsetzen lassen, sie können es noch nicht beherrschen, sie können noch die Organisationsstrukturen in diesem Programm, das kriegen sie, also es kommt dann halt einfach Kuddelmuddel und dieses Begrenzte der eigenen Hand, der Zeit, es ist total perfekt, es kommt was super Gutes raus. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, dass wenn man was mit der Hand macht, es gibt einfach andere Impulse. Und das ist ja schon eine Frage. Okay, wir können jetzt vielleicht alle in der Architektur das relativ schnell auch kooperativ und co-kreativ auch nutzen. Aber was ist mit der Ausbildung? Wo schafft man eigentlich erstmal diese Grundausbildung, dieses Grundwissen für die Profession? Ich glaube, das ist eine große Frage. Können wir das von Anfang an co-kreativ mit KI-Unterstützung? Funktioniert es so? Oder dann wird es in eine ganz andere Richtung gehen? Das ist wahrscheinlich auch gut, aber ich glaube, das sind einfach stark unbeantwortete Fragen.
Also die sind unbeantwortet, aber die sind auch vielleicht gar nicht so brenzlig. Weil das Spannende ist ja, dass wenn man jetzt sich die Architekturgeschichte anguckt, eigentlich alle Medien zu ihrem Recht kommen. Alles existiert gleichzeitig, mehr oder weniger. Also die Handzeichnung, die wird es immer geben. Und die Handschrift wird es auch immer geben. Die wird vielleicht ein bisschen krakeliger werden, weil wir nicht mehr so geübt sind, wie zum Beispiel zum Tippen. Aber sie wird es immer geben. Das heißt, ich mache mir nicht wirklich Sorgen, dass das eine vom anderen sofort ersetzt wird. Es wird ein freundliches und freundschaftliches, kollegiales Nebeneinander der Medien geben. Und gleichzeitig gebe ich da natürlich recht, das Unbeantwortete ist die Frage oder ist die Beobachtung, dass eigentlich ganzen AI-Tools ja unsere Kulturtechniken neu erfinden. Ne? Was heißt also schreiben, was heißt lesen vor allen Dingen auch im Zeitalter der AI was ist ein Bild, was ist eine Rechnung, was ist eine Zahl? Und dieses Neudenken der Kulturtechniken ist das, was wir leisten müssen, wenn wir sozusagen cutting edge bleiben wollen. Um das Handwerkliche mache ich mir keine Sorgen. Die Modellbauwerkstätten, die boomen hier in Delft, voll wie nie. Und die sind auch Teil des Curriculums. Spannend ist jetzt, und da sind wir auch gerade dran, das Curriculum neu zu bauen. Also das, also zurück zur Perlenkette. Wie können wir eigentlich jede dritte Perle AI lassen und wie können wir diese neue Perlenkette, diese hybride Perlenkette, Teil des Curriculums werden lassen? Das Spannende ist aber, dass wir damit nicht alleine sind. Und ich war gerade letzte Woche auf einem großen Symposium hier an der TU Delft, wo es um Education, AI Education ging. Wir nennen das hier in Delft auch AI Literacy. Also wie gehen wir damit um? Noch spezifischer für die Architektur könnte man sagen AI Design Literacy, weil die Literacy an sich ist zu allgemein. Also wir müssen spezifischer werden, um für die Architektur zu denken. Und in der Diskussion mit Physikern, mit Quantumforschern, aber auch eben Juristen kam raus, dass eigentlich alle das gleiche Problem haben. Und das, was ich dann vorgeschlagen habe, ist eigentlich, es müsste eigentlich eine Art Institut für Discovery Studies geben. Weil eigentlich der Kern dessen, was sich momentan für alle ändert, ist das Entdecken. Also die Technik, die Kulturtechnik des Entdeckens, des Neuen sozusagen. Und wenn ich könnte, würde ich sofort ein Forschungsinstitut entwickeln, was sich nur mit der Entwicklung des Neuen als ein Discovery Studies beschäftigt. Fände ich wahnsinnig spannend und du hättest sofort 10 Disziplinen am Tisch, die genau darüber mit dir reden wollen.
Das ist total spannend, weil wir hatten tatsächlich vor kurzem auch das Gespräch mit Annette Spiro, die ihre Lehrerfahrung beschrieben hat und dann eben auch diese Transition beschrieben hat zwischen, man ist in die Bibliothek gegangen und hat dann auf einmal irgendwo ein tolles Bild gesehen, zu einem Wechsel von, es gibt eine Wand von Bildern und man hat quasi eben dann auf einmal den Heuhaufen mit der Nadel. Ne, dieses, also dass es quasi auf einmal ganz andere Erfahrungswelten sind, in denen dieses Entdecken auch stattfinden. Das finde ich hier einen ganz, ganz schönen Anknüpfungspunkt. Und ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückkommen auf dieses Thema des Nebeneinanders und dass quasi so immer viel, also mehr Dinge dazugekommen sind, auch in der Architekturausbildung. Du hattest gerade die Curriculumsrevision erwähnt. Die ETH Zürich revidiert ja auch gerade ihren Bachelorstudiengang. Wir haben so ein bisschen versucht, das zu lösen über teilweise auch Begrifflichkeiten. Also es ging dann auch sehr schnell drum, Wissen versus Kompetenz. Ne? Also wir lernen kein Wissen mehr, weil das ist etwas, was man googeln kann, was man nachschauen kann, sondern der Schwerpunkt verschiebt sich eher auf die Befähigung, das Wissen einzusetzen. Also tatsächlich diese Verknüpfung von, ich weiß etwas, aber ich weiß noch viel besser, etwas damit anzufangen. So, also das finde ich auch einen spannenden Denkraum, um Curriculum zu entwickeln. Und gleichzeitig stellt sich bei diesen Dingen, die ich jetzt so nacheinandergereiht beschrieben habe, auch die Frage für mich, was ist denn eigentlich die Kernkompetenz, die wir gerade zu Beginn des Studiums ausbilden müssen? Also da, finde ich, gibt es eine ganz große Unsicherheit teilweise auch, also so auch so ein, vielleicht ein Unwohlsein sogar. Ne? Also dieses Entwurf und Konstruktion, was heißt das denn dann eigentlich? Und wie ist das eingebettet in all diese vielen Dinge, die da so dazugekommen sind? Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie da bei euch der Diskussionsstand ist.
Ja, das mit den Kompetenzen und dem Wissen, das ist natürlich ein richtiger Punkt. Es geht im Grunde um die Verbindung von Fakten, nicht mehr um die Fakten an sich, also um die Kontextualisierung im Grunde. Das ist absolut richtig. Eine der Kernkompetenzen oder vielleicht neuen oder immer wichtigeren Kernkompetenzen bei uns hier in Delft ist auch die Frage des, also der, wie heißt es, also der, des Explains, also der Architekt, die Architektin als Erklärer, wenn man so möchte, als Vermittler und als Klärer. Also Storytelling ist wahnsinnig wichtig hier an der TU Delft. Damit lässt sich sehr viel erreichen. Also Storytelling with Code oder andere Formen von Narrativen. Also sagen, das wäre eine Kompetenz, um deine Worte zu nutzen, die hier in Delft wahnsinnig wichtig ist.
Ich habe eine Kernkompetenz, die ich sehe. Und zwar, da haben wir uns auch vorgestern drüber unterhalten. Für mich ist eine ganz wichtige Kernkompetenz die der Quellenkritik. Das sehe ich, also wir sind gerade, was sind wir, Juni? Es wurde jetzt fast eine TU Berlin-Präsidentin aus dem Amt in Hohm, weil sie 3 falsche Likes gesetzt haben und auch bei der Frage Buch oder die Nadel im Heuhaufen finden in einem Social Media Stream of Consciousness. Ich muss immer mich darum auseinandersetzen, was ist die Quelle? Ist es eine Quelle und ich muss auch eine breite Quellenstudie eigentlich machen, sonst komme ich eventuell zu, und das muss ich eigentlich in einer Schnelligkeit machen, weil ich so viele Inhalte täglich vorgesetzt bekomme im Studium oder auch politisch oder und da habe ich das Gefühl, dass das mal wieder, also ich habe das ja auch im Geschichts-LK so ganz klassisch gelernt, aber das sprechen wir auch immer wieder rum. Schaut euch an, wer hat's finanziert, lest nicht nur eine Zeitung, lest 4 verschiedene, wisst, aus welchem Spektrum die kommen, wertet das aus. Also so wirklich dieses nicht nur konsumieren, sondern auch bewerten und nicht meinungsmäßig bewerten, sondern einfach auf Faktengrundlage, indem man weiß, aus welchen Zusammenhängen eigentlich der Inhalt kommt, den ich gerade sehe und den ich benutze, um mein AI-Modell zu trainieren. Das sehe ich so, dass das vielleicht stärker auch in der Architektur trainiert werden muss, weil das sehen wir auch, die kommen dann mit Referenzen und dann so, ja, weiß nicht, wie das heißt, ich habe das mal gesehen, das war nett. Hast du noch mehr Bilder davon? Nee, ist nur dieses eine. Aber so will ich das. Das ist natürlich jetzt auch überspitzt, aber ich sehe das als eine.
Aber das ist auch, ich verstehe das auch. Also ich meine, ich aus eigener Erfahrung, du findest ja auch nichts mehr wieder in diesem verdammten Netz. Ja, du hast irgendwas gesehen vor 2 Minuten und dann ist es einfach weg. Also wenn du meine Fotolibrary hier auf dem Handy angucken würdest, die ist voller Screenshots, ja, weil ich hilflos versuche, sozusagen Momentaufnahmen dessen zu kreieren, was ich gerade in diesem Augenblick habe, und es ist schon wieder weg. Das ist eine. Und also ich verstehe auch diese Orientierungslosigkeit und tatsächlich, alle Leute vergessen alles. Das ist der Stand der Dinge. Damit müssen wir klarkommen. Deine Quellenkritik, ja, das funktioniert ja auch mit den Followern so. Ja, ich meine, man followt dann einfach sagen seriöseren Plattformen. Also wenn in den Tagesschau etwas publiziert, dann checkst du nicht sofort die Fakten, weil du darauf vertraust, dass die Tagesschau sagt, ja, das haben wir schon gecheckt. Wenn es aber XY12345 Punkt heißt und da gibt's eine neue Nachricht, dann solltest du vielleicht entweder unfollowen oder aber tatsächlich die Fakten checken. Also ich glaube, es gibt tatsächlich neue Kompässe der Quellenkritik. Das ist auch eine ganz spannende Frage. Ne? Also wie kann sich auch die Quellenkritik neu erfinden?
Ich hole euch jetzt noch mal kurz zurück und sage noch eine Sache zu diesem Thema Auflösung der Strukturen, in Anführungszeichen. Ich hab letztens einen Artikel dazu gelesen, dass der größte Churn im Personal Computer sein wird, dass man einfach keine Folderstrukturen mehr hat, was alle, die älter sind als Gen Z, komplett fertig machen wird, weil sie so gewohnt sind, ihre Computer nach Ordnern zu strukturieren. Und man heute einfach nur mehr wissen muss, wie man richtig sucht. Und das eigentlich die Kompetenz ist, die da dahinter steckt, ne? Weil man quasi einfach nicht mehr the Storage ist das Wichtige, sondern das richtige Suchen.
Richtig. Und ich meine, also dann, wenn ich dir glauben würde, lebe ich in der Zukunft, weil eigentlich der wichtigste Ordner ist der Download-Ordner bei mir. Alles andere auf meinem Rechner ist chaotisch. Also es gibt keine Struktur mehr. Ich habe aufgegeben, es sieht furchtbar, es sieht eigentlich toll aus, es sieht wie ein Jackson Pollock Gemälde aus und tatsächlich muss gesucht werden.
The future. Nee, aber ich will gerne noch einmal zurückkommen zu dieser Kernkompetenz und ich erkläre vielleicht noch mal besser, wieso ich diese Frage stelle, weil das auch ein Thema ist, das im Podcast auch immer wieder vorkommt. Die Frage nach dem Berufsprofil natürlich sehr stark. Also wenn wir uns weiter wegbewegen und man könnte das ja meinen, ne, wenn wir dir jetzt zuhören und ich mir vorstelle dabei, wenn du sprichst, was meine Aufgabe als Architektin ist, dann ist es sehr weit weg von dem klassischen Entwurf, in Anführungszeichen. Und ich glaube, diese Unsicherheit ist durchaus spürbar, weil es natürlich eine Praxis gibt, die sehr nahe an dem ist, was, ne, also zeichnen, entwerfen, umsetzen in gebauten Raum. Und wenn wir in die Zukunft schauen oder auch die letzten 20 bis 30 Jahre anschauen, sich einfach wahnsinnig viel getan hat. Und ich glaube, es gibt so eine Unsicherheit, Festhalten an gelernten und tradierten Mustern und Kenntnissen. Und die Frage, die auch ganz stark parallel dabei hochkommt, was machen wir jetzt in Zeiten der Klimakrise und von KI und 1000 anderen Sachen, die dazukommen? Also ich frage eigentlich so ein bisschen nach der Rückbindung, was behalten wir und wie ist die Beurteilung, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig, was lassen wir los und was kommt dazu?
Vielleicht so angefangen. Also wir sind ich habe jetzt diese Theorie und digitale Kultur Professur, aber wir unterrichten auch Designstudios. Also wir sind sozusagen verpflichtet in der TU Delft, weil es eben diese Trennung zwischen Theorie und Praxis nicht wirklich gibt, Designstudios anzubieten. Und das machen andere auch. Und dann gibt es halt sozusagen diesen, die Grundlage, dass alle eigentlich Entwurf unterrichten, auch sozusagen immer zusammen mit Praxisprofessuren zum Beispiel. Und jeder hat dann einen Schwerpunkt. Ne? Bei uns ist es eben die Datengesellschaft. Das alles, was wir anbieten, hat irgendwie einen konzeptionellen Bezug zum Thema AI oder Daten. Aber am Ende sind es tatsächlich Gebäude oder Projekte, die daraus entstehen. Und diese Unsicherheit, naja, die kommt vielleicht auch dadurch zustande, dass wir mit dieser Klimakrisen konfrontiert werden, die so komplex sind und so vielfältig, dass wir sie alleine nicht lösen können. Also Kollaboration ist der Schlüssel zum planetarischen Erfolg. Und wir natürlich in der Architektur auch immer mit einer gewissen konservativen Haltung an unseren Entwurf herangehen. Zum einen auch, weil es häufig autorengetriebene Architektur ist, weil es zutiefst in der Geschichte des humanistischen Denkens verankert ist. Und wenn wir an Diskussionen um Kreativität zum Beispiel oder das Schöpferische im Entwurf denken, die klassischen Debatten, dann sind das ja Debatten, die aufs Engste mit dem Menschen und der Menschheitsgeschichte verbogen sind. Und da machen wir häufig den Fehler, oder wir lassen uns verführen, zu glauben, dass wir jetzt dann die letzten Verfechter des Humanismus wären. Wenn also jetzt die Zeichnung stirbt, dann stirbt auch der Humanismus. Und deshalb werfen wir uns also vor das fahrende Auto, um Schlimmeres zu verhindern. Und das, was wir versuchen, hier in Delft aufzubauen, auch Stichwort Kompetenzen, vielleicht kann man das sich als eine Art dreiteiliges Modell vorstellen, dass man sagt, eigentlich geht es doch darum, die Welt im Detail zu verbessern oder durch das Detail und durch das ganz große Bild. Und also the big picture, the small picture und alles, was dazwischen ist, ist das, was ich vielleicht das professionelle Denken nennen würde. Das, was man lernt, um als Architekt und als Architektin zu bestehen, zu kommunizieren, den Stakeholder zu überzeugen, dass es einen neuen Flughafen gibt. Es gibt die Plansemantik, die muss sitzen, die technischen Zeichnungen müssen interpretierbar sein. All das ist nicht verhandelbar, weil das macht uns auch aus. Und das ist aber das professionelle Denken, was wichtig ist, aber eigentlich, sagen wir mal, Standard ist. Und das Spannende ist eigentlich unten und oben. Also, wie sieht die Welt im Detail aus? Die Macht des Kleinen, ne? Du hast von den kleinen Werkzeugen gesprochen. Die Macht der kleinen Dinge und die Macht des Big Pictures, des Überblicks, ja? Der Metadiskussion. Und das ist eigentlich das Spannende, diese drei Stufen, vielleicht kann man das sagen, als drei Stufen der Kompetenz.
Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret sagen, was bei euch gerade in dem Designstudio entsteht. Was kommt da? Also welche Themen habt ihr? Oder kannst du auch mal ein konkretes Projekt vielleicht, dass man sich das mal vorstellen kann?
Also wir haben momentan bieten wir zwei Studios im Master an, MSC 1 und MSC 2. MSC 1 muss man sich vorstellen, das ist ein eher forschungslastiges Designstudio, was nicht das ganze Semester geht, sondern ungefähr die Hälfte des Semesters, oder wir haben ja Trimesterchen der Hälfte, also sozusagen 10 bis 12 Wochen, was eine extrem intensive Zeit ist und in dem wir, was wir genannt haben, Inhabiting Data, wo wir also mit den Studierenden das Alltägliche unserer Daten erforschen, die Rituale, die eigene Wohnung, das eigene Handy, keine Ahnung, alles, was mit dem Körper zu tun hat. Also welche Daten fallen eigentlich an, wenn wir unseren Tag beginnen? Und wie können wir diese Datendiskussion verräumlichen? Ne? Welche Rolle hat sozusagen der Raum? Also das ist Inhabiting Data. Das etwas größere Designstudio mit fast 30 Studierenden fangen wir jetzt neu an, wo es um eine Erweiterung in University of Cambridge in England geht, die einen neuen Biomedical Campus entwickeln und wo wir ein neues Gebäude, eine neue Typologie auch ein neues Programm entwickeln für ein Brain Center. Also das ist etwas, was momentan ja auch boomt, übrigens ja auch in Delft, dass es um die Healthcare of the Future geht. Also das ist ein Riesenthema und wir haben uns eben damit sozusagen auseinandergesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass eben sich die Neurowissenschaften ja perfekt anbieten, um auch über AI zu reden auf der einen Seite, aber auch über den Menschen. Und so gibt es eben ein Studio, was eigentlich neue Campusgebäude entwickelt für die Universität in Cambridge in England.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Also falls sich Leute noch für einen Master entscheiden müssen, sie können sich auch in Delft bewerben.
Bitte kommt nach Delft.
Nee, super.
Richtig.
Ich würde sagen, wir haben schon eine Stunde gesprochen tatsächlich. Das heißt, ich würde sagen, wir machen vielleicht noch eine Schlussfrage. Ich würde gern nochmal zurückkommen, vielleicht zu einem weiteren Ausblick nach vorne. Na, wir haben jetzt sehr konkret darüber gesprochen, was ihr aktuell macht und quasi auch in der Lehre schon umsetzt. Was ist denn deine Prognose? Auf der einen Seite, wo siehst du die Entwicklungen so ein bisschen hingehen? Und auf der anderen Seite, wie quasi macht ihr dabei mit in der Lehre und mit New Open, um das weiter nach vorne zu bringen?
Tja, nicht das, was denn geht, gell? naja, also was wir eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht haben, wir haben wahnsinnig viel aufgebaut. Wir haben wahnsinnig viel initiiert, Projekte, Labs. Wir haben 3 AI-Labs an der Fakultät, die boomen natürlich. Wir haben sehr viele bezahlte Doktorandinnenstellen bekommen, die sich zum Thema AI und Architektur auseinander oder die sich dieser Frage sozusagen widmen. Die müssen alle irgendwie zurande kommen und erfolgreich werden. Also es ist wahnsinnig viel in Leute investiert worden und auch in Programme. Und die laufen jetzt alle an. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, die sozusagen erfolgreich weiterzuführen. Das andere, was eben so ein bisschen anklang, und das ist tatsächlich Zukunftsmusik, aber wie alles hier in den Niederlanden auch schon sozusagen auf dem Tisch. Und das ist eben dieses Healthcare of the Future. Also als Theorie-Lehrstuhl oder als eine Art Hybride, also Theorie der Praxis, ne, kann man das ja sagen, was wir machen, haben wir jetzt zum Beispiel einen neuen Schwerpunkt bekommen durch Fördergelder, die sich mit Networks of Future Networks of Care auseinandersetzen. Also wie ist die Versorgungsstruktur in der Zukunft eigentlich aufgebaut auf Daten? Wir erforschen Plattform-Hospitals. Also wir haben tatsächlich Leute, Assistenzprofessoren, die sich mit Healthcare of the Future auseinandersetzen. Die kommen zu mir in die Gruppe, das ist unglaublich, die fangen nächsten Monat an. Und wir haben neue Stellen, die besetzt werden müssen, also kommt nach Delft. Das heißt, das Thema Gesundheit und das Thema Körper, sagen wir mal so, Datenkörper, ist, glaube ich, das nächste große Ding, was wir hier in Delft anfassen werden.
So, du hast jetzt gerade Halbwerbung gemacht. Wenn man interessiert ist an, ich denke, PhD-Stellen werden das sein, die ihr da gerade habt, wo muss man dann hinschauen?
Entweder gibt's auf LinkedIn, glaube ich, habe ich den Call gepostet. Der läuft noch knapp 2 Wochen. Das ist eine vorbezahlte Doktorandenstelle. Wir haben 2 gehabt. Die eine ist besetzt, die andere ist jetzt offen, die sich eben mit Future Networks of Care im Zeitalter von AI auseinandersetzen soll. Und kommt zu uns ins Team.
Die Episode, glaube ich, erscheint zu spät, aber wir werfen auf jeden Fall mal den Link in die Shownotes, dann können die Leute nachschauen.
Noch eine letzte Frage. Uns hören ja zwar auch viele Akademia-Leute zu, aber auch viele junge Leute oder auch aus der Praxis. Wenn man sich jetzt weitergehend als die Buzzword-Artikel mit dem Thema beschäftigen will, hast du 2, 3 Publikationen, Bücher, Podcasts, die du empfehlen kannst? Also wenn dir jetzt spontan was einfällt,
Also neben euren Podcast, meinst du? Es gibt bestimmt Bücher, da müsste ich jetzt kramen, um euch was zu nennen. Aber vielleicht auch aus dieser Not heraus, nicht immer sofort antworten zu können. Das war ja übrigens auch ein Teil von The New Open, dass wir gesagt haben, Research by Conversation. Dass also ein Teil des Projektes aus Interviews besteht, so wie das auch macht, um neue Quellen erstmal herzustellen. Und vielleicht müssen die Bücher, die wir uns gegenseitig empfehlen, auch noch geschrieben werden.
Das ist gut. Bei mir wurde nämlich von Leuten aus dem IKKM in Weimar wurden mir Publikationen empfohlen, aber ich bin nie über die 20. Seite gekommen, weil mich das Thema sehr interessiert. Aber diese sehr medientheoretische Blick darauf, der ist immer schon sehr anspruchsvoll. Also jetzt so für einen Einstieg ins Thema. Genau, falls dir noch was einfällt, schickst du es einfach noch.
Und wir werfen natürlich deine Bücher in den Anhang, weil ich tatsächlich auch diese historische Auseinandersetzung, woher kommt dieser Diskurs, ist, wenn man den gar nicht hat, das ist total viel wert, sich da nochmal irgendwie reinzulesen, so ein bisschen zu verstehen, dass tatsächlich die Architektur wahnsinnig maßgeblich war in dieser ganzen Entwicklung, in dieser ganzen Tool-Entwicklung, auch ja im Diskurs, wie du vorher auch nochmal ausdrücklich gesagt hast, ne? Also die Gedankenwelt und die Diskurswelt wurde ja auch geprägt von Architektinnen.
Richtig.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Das ist toll. Vielen Dank.
Georg, danke für deine Zeit und dass du eine Stunde lang mit uns über diese Themen gesprochen hast. War eine große Freude.
Danke euch.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live.
Unbedingt.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Sweet. Und das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss!